Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Anwurf. Der Handball-Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ja, es ist mal wieder Zeit, dass wir über Handball reden, denn das Olympische Turnier, es läuft weiterhin fleißig, die Gruppenphase ist im vollen Gang und darüber wollen wir natürlich sprechen. Das mache ich natürlich wie immer nicht alleine, sondern meinen geschätzten Experten an meiner Seite, den Tim Detmer. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja Tim, lass uns heute mal zum Anfang über die Frauen sprechen, denn zum Zeitpunkt der Aufnahme hat die deutsche Mannschaft noch nicht gespielt und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Deswegen fangen mit den Frauen an, die am gestrigen Dienstag ihre Spiele gemacht haben und lass uns mit so einer kleinen Überraschung anfangen aus Gruppe A, denn Japan hat mit 29-26 gewinnen können und kann sich dabei vor allem vor ihrer starken Torhüterin Sakura Kametani bedanken. 21 Paradenquote von 47%, also richtig, richtig starkes Spiel von ihr.
Absolut, also generell von den Japanerinnen eine sehr, sehr gute Leistung, also von Anfang an waren sie wirklich direkt im Spiel, beide Teams auf Augenhöhe. Dann hatte Montenegro eine etwas stärkere Phase, so Mitte der ersten Halbzeit, wo sie mal 3 Tore vorne lagen und auch 4 Tore vorne lagen. Aber da, muss man sagen, haben die Japanerinnen nicht aufgegeben, sondern wirklich weitergekämpft, sind zum Ausgleich gekommen und führten dann zur Pause mit einem Tor. Das lag auch daran, dass bei Montenegro in den zweiten 15 Minuten nur 3 Tore gelungen sind. Also ja, das war definitiv eine schwierige Phase und die ging auch noch ein paar Minuten so weiter, sodass sich Japan auf 4 Tore absetzen konnte. Und vor allem die Wurfeffektivität ein großes Thema war, 68% zu 52% nach 38 Minuten. Und ja, eigentlich sprach auch einiges für Montenegro. Also sie hatten zwischenzeitlich 4 Zeitstrafen weniger, aber konnten die Überzahlsituation überhaupt nicht nutzen. Also Japan war teilweise oder in einer Situation in dreifacher Unterzahl und holt dann noch einen 7 Meter plus eine Zeitstrafe für Montenegro raus, lagen dann wieder 4 Tore vorne und konnten sich so ja irgendwie immer weiter festigen und so sicherlich auch ein bisschen Selbstbewusstsein sammeln. Und dann hat man so 10 Minuten vor Schluss auch gemerkt, okay, jetzt fängt es bei Montenegro an, ein bisschen zu rattern, dass das Ding hier wirklich nach hinten losgehen kann. Da waren, finde ich, einige Würfe dabei, die man so nicht unbedingt, die Wurfentscheidung hätte man so nicht treffen dürfen eigentlich. Und deswegen ja, kommt dann am Ende dieser Comeback-Versuch auch ein wenig zu spät. Und Japan gewinnt es definitiv verdient mit 29-26. Und das hätte ich definitiv nicht so erwartet.
Nee, denn wir hatten ja am Montag darüber gesprochen, wo ja die europäischen Mannschaften gut in die Gruppe A gestartet sind und wir sagten, okay, gut, das wird für alle anderen Teams, die halt nicht Europa bekommen, schwer zu gewinnen. Aber wir haben gesehen, die Japanerinnen haben uns das eines Besseren belehrt, wirklich eine starke Leistung von ihr. Und da merkt man auch einfach, wenn das Team funktioniert, dass alles wirklich ineinander reingreift, dann kann man auch gegen europäische Mannschaft gewinnen. Vielleicht jetzt nicht gegen die ganz, ganz großen Mannschaften, aber zumindest gegen Montenegro, die da vielleicht eher so Anfang der ersten, Ende der ersten Klasse schon sind, dass es dann schon durchaus auch möglich ist. Also von daher eine ganz, ganz starke Leistung von den Japanerinnen, die natürlich auch daheim jetzt hier nochmal extra motiviert gewesen sind. Dem lassen wir auf das zweite Spiel in der Gruppe A zu sprechen kommen. Das torreichste Spiel bisher in der olympischen Geschichte im Frauenhandball. Der Niederlande gewinnt mit 43-36 gegen Südkorea. Also ein Spiel, was vor allen Dingen für die Torhüter eigentlich nicht das Beste gewesen sind, wobei die noch einige gehalten haben, aber das war wirklich, ja, es fiel quasi im Sekundentakt die Tore.
Ja, absolut, absolut verrückt. Also das war wirklich von der ersten Minute an ein Hin und Her, ein Auf und Ab. Im ersten Abschnitt 34 Treffer, da stand es 15-19 aus Sicht der Südkoreanerinnen. In der zweiten Halbzeit 45 Tore, insgesamt eben 79 Tore in 60 Minuten. Das ist ja das torreichste Spiel der Geschichte des Frauenturniers bei Olympia. Bisher stand dieser Rekord bei 75, bei einem 38-37 zwischen Russland und Norwegen vor 5 Jahren im Halbfinale, aber das passierte halt auch in der Verlängerung, also das macht das Ganze nochmal, ja, einfach verrückter. Ich glaube, ja, also wer hätte mit so einem Ergebnis gerechnet und vor allem, also die, das ist natürlich dann kein Spiel für die Torhüterin. Ich glaube, das ist allen klar. Vor allem bei Südkorea, also wenn man sich die Quoten anguckt, Yu, eine Parade bei 23 Würfen, 4%. Jeong, 2 Paraden von bei 23 Würfen, 9%. Insgesamt 7% Quote. Also das ist unfassbar. Also das sieht man auch eher selten. Tess Vester konnte immerhin 8 Paraden noch sammeln und 25%. Also das ist ja noch einigermaßen solide. Aber ja, wirklich ein absolut verrücktes Spiel für die Niederländerinnen. Zeigen natürlich, dass sie offensiv sehr, sehr stark sind. Aber also gegen Südkorea hätten sie wahrscheinlich auch eher weniger damit gerechnet und darauf gehofft, so viele Gegentore zu bekommen. Also da muss man da auf jeden Fall für die nächsten Spiele noch ein bisschen arbeiten.
Ja, da bin ich definitiv bei dir. 36 Gegentore gegen Südkorea, bei allem Respekt vor der Mannschaft, das ist einfach zu viel. Da müssen sie definitiv noch ein bisschen dran arbeiten. Aber wie gesagt, am Ende steht dort der Sieg. Das ist, glaube ich, das Wichtigste im Endeffekt, dass man dieses Spiel gewinnen konnte. Und ja, die Wurfquoten, ich meine 77% bei Niederlanden oder aber auch gut 61% bei Südkorea ist jetzt nicht so überragend viel, aber auch da 59 Würfe. Also es ist wirklich ein Spiel gewesen, was vor allen Dingen durch die Offensive gelegt hat. Also das ist wirklich kein Spiel für die Torhüterin gewesen ist. Kommen wir zum letzten Spiel der Gruppe A. Angola gegen Norwegen, dort endete das Spiel, ja, wie erwartet, ein bisschen für Norwegen, 30-21 heißt es am Ende und Tim, zwar als erwartet, die haben sich die Norweger trotzdem ein bisschen schwer getan, als vielleicht gedacht, oder ist das Ergebnis so klar, wie es aussieht?
Ja, weitestgehend war es schon so klar, natürlich in den ersten Minuten hatten sie hier und da ihre Problemchen, aber eigentlich war das Spiel dann auch zur Halbzeit mit dem 15-10 in die richtigen Bahnen gelenkt und es war am Ende ein ungefährdeter Sieg, das muss man so festhalten und ja, sie schreiten voran, wie gesagt, haben hier und da immer noch so ihre kleinen Probleme, die sie auf dem Weg dann noch beheben müssen, aber also alles in allem sieht die Mannschaft auch schon sehr, sehr gefestigt aus, das sind jetzt alles, ja, beides sehr deutliche Siege gewesen und ja, man muss halt auch jetzt abwarten, wie das dann gegen die europäischen Gegner weitergeht. Als nächstes geht es für Norwegen gegen Montenegro. Also das ist dann schon mal eine andere Nummer. Mal schauen. Und vor allem, weil Montenegro ja auch durchaus muss jetzt nach der Niederlage. Ich denke, das wird dann schon nochmal ein bisschen schwieriger. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, läuft es am Ende auf das Duell Norwegen gegen Niederlande raus. Da bin ich dann auch sehr, sehr gespannt, wie das am 31.07. dann ausgeht, aber ja, wie gesagt, bisher in Norwegen souverän, kann man eigentlich so festhalten, souveräne Pflichtsiege.
Genau, würde ich auch so festhalten und damit auch der Erste in der Gruppe, die erste Mannschaft, Platz 1 belegen sie damit und kommen wir zu Gruppe B und bevor wir da auf die Überraschung des Spieltags vielleicht zu sprechen kommen, beziehungsweise eigentlich sogar zwei Überraschungen, die wir so ein bisschen haben. Lass uns mit dem Spiel anfangen, was vielleicht ein bisschen erwartbarer gewesen ist, denn Brasilien gewinnt mit 33-27 gegen Ungarn und damit setzt Brasilien ja diesen guten Eindruck, den sie schon im Auftakt gezeigt haben, vor. Also wirklich auch da wieder eine gute Mannschaftsleistung und damit sich den zweiten Sieg geholt. Oder beziehungsweise den jetzt den ersten Sieg geholt, aber wieder überzeugen können.
Genau, das zweite Spiel, sie bleiben ungeschlagen nach dem Unentschieden gegen Russland im ersten Spiel, von daher auch hier gegen Ungarn, die wirklich gut gespielt haben gegen Frankreich, auch so souverän und deutlich aufzutreten, ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, spricht für die Qualität im brasilianischen Kader und auch hier, ähnlich wie bei Norwegen, war das Spiel auch zur Pause schon sehr, sehr stark in die richtigen Bahnen gelenkt und eigentlich schon entschieden mit einem 17-11. Das war wirklich von Beginn an ein sehr souveräner Auftritt, sehr, sehr gut. Und ja, das, obwohl sie ein bisschen gewackelt haben, am Anfang nicht so richtig reingekommen sind, 1-4 zurücklagen, dann eine 6-0-Serie. Und ab da waren sie wirklich komplett im Spiel drin und dominant. Lagen dann zwischenzeitlich sogar mit 9 Toren vorne. Und von daher auch hier, ja, ein souveräner Sieg. Wie gesagt, sie bleiben damit ungeschlagen und sind auf jeden Fall, glaube ich, auch ein Ticken besser, als man sie so erwartet hatte. Deswegen, es sind sehr wichtige Punkte. Die Gruppe ist weiterhin enorm eng. Also das ist ja sehr, sehr spannend. Das nächste Spiel für sie ist gegen Frankreich. Nee, stimmt gar nicht. Nur mal kurz gucken hier, gegen Spanien. Also, ja, das wird für die Spanierin extrem wichtig, da zu punkten, eigentlich auch zu gewinnen. Also die Spanierin mit 2 Punkten, Brasilien 3 Punkte. Das wird auf jeden Fall auch ein sehr, sehr schönes Duell. Wie gesagt, wir hatten es vorher auch schon angesprochen, diese Gruppe B wird wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag unfassbar spannend bleiben und die Brasilianerinnen tun ihr Übriges dazu bei.
Ja, genau. Und du hast es ja gerade schon ein bisschen erwähnt, die Spanierinnen tun auch ihren Teil dazu bei, nachdem sie zum Auftakt verloren haben, haben sie mit Frankreich einen der von uns ausgewählten Medaillenkandidatinnen besiegen können. 28-25. Jetzt zur Halbzeit 12-12 stand, haben die Spanierinnen in der zweiten Halbzeit angezogen und dann ja schon auch für eine Überraschung gesorgt, weil ich finde auch Frankreich ist aufgrund der Qualität, die sie im Kader haben, eigentlich die favorisierte Mannschaft gewesen, aber auch da merkt man, wenn nicht alles läuft, Tim, dann kann auch mal schnell so eine Niederlage stehen.
Ja, und das war genau das Spiel, was die Spanierinnen gebraucht haben, nach dieser wirklich schwachen Leistung im ersten Spiel, wo wirklich einiges schiefgelaufen ist, vor allem eben defensiv, die teilweise ein komplettes Chaos war, war das deutlich, deutlich besser. Auch wenn man sagen muss, dass die Leistung der Torhüterin noch ausbaufähig ist. Aber nichtsdestotrotz, das kann man auf jeden Fall so festhalten. Das war ein ordentliches Statement, dass sie sich hiermit auf jeden Fall wieder im Turnier zurückgemeldet haben. Und ich glaube, das kann natürlich jetzt auch so ein gewisser Katalysator sein, dass man sich jetzt extrem wieder sicherer fühlt. Wie gesagt, die deutsche Leistung muss besser werden. Insgesamt 5 Paraden, 17% vom Duo. Dass das gegen Frankreich reicht, ist schon ungewöhnlich. Wobei auch da Französin mit einer Wurfeffektivität von nur 51%, das ist natürlich dann auch nicht gut. Von daher hat man da auch ein bisschen Glück, aber das braucht man eben in diesem Turnier. Das konnten sich ja ihre männlichen Landsleute auch schon überstreifen dieses Glück und von daher, ich bin, wie gesagt, diese Gruppe ist unfassbar unberechenbar, also ich glaube, das nächste Spiel, wie gesagt, gegen Brasilien, und für die Französinnen ist es natürlich eine gewisse Enttäuschung, dazu verlieren sie mit Alexandra Lacrabert, eine Spielerin, eine wichtige Spielerin, bei der eine Adduktorenverletzung aufgetreten ist, und müssen sich jetzt eben schon mit dem ersten Wechsel im Kader beschäftigen. Und das ist natürlich alles andere als optimal jetzt, kommt alles auf einmal. Aber wie gesagt, bei Frankreich ist die Qualität im Kader so groß, dass man sich, glaube ich, da jetzt nicht so viel Sorgen drum machen muss, dass sie da jetzt irgendwie groß geknickt ins nächste Spiel gehen. Das nächste Spiel gegen Schweden, die sehr, sehr gut aussehen. Und wie gesagt, auch das, also diese Spiele in der Gruppe B, die muss man eigentlich alle gucken. Das ist echt eine unfassbare Leistungsdichte.
Auf jeden Fall, das ist eine unfassbare Leistungsdichte und du hast sie gerade schon ein bisschen erwähnt. Ich möchte eben noch korrigieren, das sind 61% Wurfquote bei Frankreich gewesen, nicht 51, 25 von 41 Würfen haben sie im Tor versenken können. Und kommen wir jetzt ja zu vielleicht der größten Überraschung. Ich hatte ja gesagt, wenn ihr Zeit habt, schaut euch Dienstagmorgen, 7.15 Uhr, Schweden gegen Russland an. Derjenige, der eingeschaltet hat, wird sich, glaube ich, nach den 60 Minuten von die Augen gerieben haben, denn Schweden gewinnt klar und deutlich mit 36-24 gegen einer unserer Goldmedaillenkandidatinnen. Also Tim, damit war ja so gar nicht zu rechnen, dass es so klar wird.
Nee, das war es absolut nicht. Und also vor allem die ersten Minuten, in den ersten Minuten sah es echt nicht danach aus, dass es auch so ein Scheibenschießen werden würde, zumindest aus schwedischer Seite. Also nach 7 Minuten stand es 1-1, beide Mannschaften waren wirklich gefühlt ohne Zielwasser unterwegs, Fehlwürfe, Fehlpässe auch, also es hat ein bisschen gebraucht und da muss man sagen, dass vor allem Jamina Roberts, die Spielmacherin der Schweden, dann das Kommando übernommen hat und das Tempo, was sie auf die Platte gebracht hat, das war unfassbar. Also das ist so eine starke Waffe in der zweiten Welle vor allem. Also sie hatte da mehrere Szenen, wo sie einfach mit einer kleinen Körpertäuschung an der Gegnerin vorbei ist und dann eigentlich ein freies Tor hatte. Und ja, so konnte sich Schweden dann wirklich peu à peu absetzen. Also nach 18 Minuten stand es 8-4. Und man muss sagen, dass die Torhüterin Kalinina von Russland da auch sehr gut mitgeholfen hat, dass es eben nur 4 Tore waren zu dem Zeitpunkt. Also sie hat da schon einiges gehalten und musste dann leider auf der anderen Seite sich ansehen, wie ihre Teamkolleginnen da eine freie Wurfgelegenheit nach der anderen wegwarfen. Und ja, deswegen, das war wirklich auch erschreckend schwach von den Russinnen. Das hätte ich auch so nicht erwartet. Und sie hatten dann wirklich nach dem 15:9 zur Pause keine Gegenwehr mehr. Also sie kamen gar nicht mehr ins Spiel zurück. Der Abstand war zunächst wirklich konstant auf so 7-8 Toren. Und in den letzten Minuten konnten die Schweden dann noch auf 12 wegziehen. Also ja, das war sehr stark, sehr souverän. Also Schweden könnte tatsächlich diesen Geheimtipp, Geheimfavoritenstatus, also den bestätigen sie bisher absolut. Das es ist gefühlt bisher vielleicht noch neben Norwegen, aber aufgrund eben der Gegner, würde ich sagen, die stärkste Mannschaft im Turnier. Und also mal schauen, ob das jetzt so weitergeht. Klar, wenn du dann ausgerechnet vielleicht im Viertelfinale oder Halbfinale deinen schlechten Tag erwischst, dann kann es auch schnell mal vorbei sein. Aber im Moment sieht das echt sehr gefestigt aus. Das ist schon sehr, sehr stark, was sie spielen.
Auf jeden Fall, das muss man schon sagen. Ich meine, sie müssen trotzdem noch bedenken, die haben immer noch eine Wurfquote von 73% gehabt, obwohl Kalina einige Bälle gehalten hat. Also das war schon richtig, richtig stark. Also ich muss auch wirklich sagen, ich gucke der Karin Stomekic schon enorm gut zu. Ich habe jetzt zwei Spiele von ihr bei Olympia gesehen. Das war beides mal richtig, richtig gut. Auch wieder, wie sie aus dem Rückraum die Würfe nimmt. Eine Quote von 5 von 6 aus dem Rückraum. Das ist schon wirklich stark. Also das muss man schon wirklich mal so hervorheben. Auch wieder 6 Assists gehabt. Also es hat wirklich, wirklich viel, viel Spaß gemacht, dieses schwedische Team anzuschauen. Also ähnlich so ein bisschen wie die Herren. Das ist wirklich... Ja, da wächst was zusammen. Schweden ist wirklich eine Handballnation. Das sieht man auch, dass es sowohl bei den Männern und bei den Frauen auch gerade richtig, richtig gut läuft. Wobei Männer, da kommen wir leider noch ein bisschen drauf, denn das war heute ein knappes Ding gegen Portugal. Aber dazu dann nach der Pause dann mehr.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ja, und jetzt kommen wir zu dem Herrenteam und ja, zu den Herren, die heute am Mittwoch gespielt haben. Und natürlich wollen wir über die Ergebnisse sprechen, Tim. Und ja, gerade ganz, ganz frisch vom Deutschlandspiel, die Eindrücke, die wir gesammelt haben. Ende 30:29 gewinnt Frankreich, mal wieder ein knappes Match verloren aus deutscher Sicht und mal wieder absolut unnötig, denn klar, man war nicht gut, aber man hätte trotzdem das Spiel immer noch gewinnen können und man hat es aber wieder in der Schlussphase halt verdattelt.
Ja, es war ein ganz, ganz komisches Spiel. Also zunächst Deutschland überhaupt nicht drin im Spiel. Von Anfang an, nach 11 Minuten, steht 7:2 für Frankreich. Und da habe ich schon echt Schlimmstes befürchtet, dass es ein komplett desolater Nachmittag wird. Aber dann haben sie sich ja etwas gefangen und lagen dann zur Pause tatsächlich nur mit 3 Toren hinten. Ich habe zu dem Zeitpunkt nicht verstanden, wie es nur 16:13 für Frankreich stehen konnte, weil man hatte keine Offensivleistung, man hatte keine Defensivleistung, man hatte keine Torwartleistung, es war nichts da. Und die Franzosen, weiß ich nicht, haben hier und da zum Schluss noch ein paar Ballverluste gehabt, aber also es hat sich nicht danach angefühlt, als wird Deutschland nur 3 Tore hinten liegen, aber das war eben die Chance und nach der Halbzeit ging es dann ja auch erstmal gut los. Also mit 2 Toren in Folge, nach einem Ballverlust von Frankreich wieder ausgenutzt, man war dran. Man ist kurzzeitig auch mal in Führung gegangen. Wolf kam rein und kam dann auch endlich mal ins Spiel, hatte ein paar Paraden, hat sich vor allem zum Ende hin sehr stark gesteigert. Und ja, dann ist es halt wieder dieses typische Team, also was wir jetzt auch schon seit Jahren sehen, auch schon unter Prokop war das immer wieder dieses Ding, dass in knappen Spielen diese Spieler, die Woche für Woche, Monat für Monat, über, was weiß ich, 10 Monate gefühlt im Jahr in der Bundesliga, in der stärksten Liga der Welt, in jedem Spiel gefordert sind, auf der großen Bühne für die Nationalmannschaft in den letzten Minuten komplett den Kopf ausschalten und eine komplette Grütze spielen im Angriff, wenn es um etwas geht. Und so war es heute halt auch wieder. Es wurden Bälle wieder weggeworfen, komplett unnötig, anstatt sich einfach mal festmachen zu lassen oder nochmal das Tempo rauszunehmen. Weil, ne, wenn was nicht klappt, macht's doch ruhig. Und dann funktioniert es auch irgendwann. Also es hat halt so wie man es Mitte der zweiten Halbzeit gemacht hat. Da war eine ganz schöne Szene, dass Weinhold dann abgebrochen hat. Man hat nochmal ein bisschen gespielt. Auf einmal war eine 1-1-Situation da. Weinhold bricht durch, Tor. So einfach kann es sein. Aber ja, in diesen letzten Minuten passieren dann wieder diese Dinge, wo man sich denkt, wie kann das immer wieder passieren? Und ja, also da kann einem Alfred Gislason nur leid tun. Und Wolf auch ein bisschen, weil der hat wirklich am Ende nochmal alles versucht rauszuholen. Hat Freie gehalten, wie sonst was. Aber ja, also es ist absolut verdient, die Niederlage, aber sie ist halt auch absolut unnötig. Also das ist wieder ein komplett so ein Spiel, wo man echt sich fragt, was braucht diese Mannschaft, um solche Spiele zu gewinnen? Und also, das ist frustrierend auf jeden Fall, der Auftritt.
Absolut frustrierend. Also ich meine, klar, das war nicht gut, was wir gespielt haben. Aber wie gesagt, warst du auf einmal drei Toren dran und hast dir irgendwie zur Halbzeit gefragt, okay, wie? Also klar, man hat dann gut auch mal aufgepasst. Ich finde auch Timo Kasting mal wieder ein richtig, richtig gutes Spiel genommen. Also da muss ich schon sagen, der ist absolut aufmerksam und immer wieder da bereit für einen Stil dazu zu machen. Wirklich auch 7 von 8 eine gute Quote wieder gehabt. Also da hat er sich wirklich wieder bewiesen, dass er einer der Top-Leute auf der Position ist, aber es sind einfach so Situationen und auch gerade, du hast es angesprochen, in der Schlussphase, wo ich Paul Druck sehe. Erst dieser eine Fehlpass, wo der Franzose an ihm dran ist, wo man vielleicht über einen Freiwurf nachdenken könnte, wo aber sich nicht festmachen lässt, sondern einfach dann den Ball weiterspielt und ja, dann landet der Ball aber im Seiten aus und ja, das Ding ist weg, weil der Schiedsrichter nicht pfeift und man hat eigentlich schon in der Jugend, also zumindest wurde es mir immer beigebracht, wenn der eine an dir dran ist, lass dich festmachen und wirf den Ball in der Schlussphase nicht weg. Und ja, genau das macht er. Und in der nächsten Situation lernt er wieder nicht raus, spielt wieder einen Fehlpass und der Ball landet wieder im Seiten aus. Also es sind so kleine Feinheiten einfach, die den Unterschied am Ende ausmachen, dass diese Mannschaft das Spiel nicht gewinnt, beziehungsweise einen Punkt holt, sondern es regt einfach nur auf, weil es einfach immer dasselbe ist. Es war schon gegen Frankreich die letzten bei der WM 2019 müsste gewesen sein in Deutschland. Ja. Zweimal gegen Frankreich gespielt, zweimal knapp verloren. Ähnlich auch wie da, auch den Kopf wieder verloren. Das ist einfach, es geht einfach nicht. Die Jungs, die spielen in der Bundesliga, die wissen, worauf es ankommt, aber scheinbar kriegen sie es trotzdem dann nicht hin, in diesen entscheidenden Momenten so klar im Kopf zu sein, um zu wissen, okay, was mache ich denn jetzt? Weil wenn du die Franzosen anguckst, die Spanier anguckst, auf die wir auch noch eingehen heute, die sind in diesen Situationen sowas von cool, die wissen genau, was die machen müssen. Und dann nimmt sich einer den Ball, hat eine Idee und setzt es um und am Ende geht das Tor rein. Das schaffen wir halt leider nicht.
Genau, und es wurde ja auch bei der WM im Januar immer wieder darauf hingewiesen, ja, das Team ist ja jung und so weiter und so fort. Das war da schon nicht ganz so richtig. Also auch da lag der Altersdurchschnitt, glaube ich, bei mindestens mal Mitte 20, was halt, es sind gestandene Profis. Und bei diesem Turnier ist es ja noch mal älter, der Durchschnitt. Also ein Weinhold ist jetzt dabei, ein Pekeler. Das sind ja wirklich erfahrenste Leute, die auch schon gefühlt alles gewonnen haben, was man so gewinnen kann. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Vor allem, weil Sachen passiert sind. Frankreich hat nichts Überraschendes gespielt. Nee. Es war komplett absehbar, was passieren würde. Man hat die Kamem frei, unbedrängt, häufig gefühlt fast bei jedem Wurf von 9 oder 10 Metern werfen lassen. Das kannst du nicht machen. Also da kann kein Torwart der Welt, also da muss der Torwart schon einen überragenden Tag haben, dass er da 2, 3 Bälle rausholt. Hatten weder Wolf noch Bitter, dann ist jeder Wurf da ein Tor. Wir hatten es in der Vorschau auch angesprochen, Mahé, heute Weltklasse. Was der in den letzten Minuten auch teilweise gespielt hat, bei 27-27, 5 Minuten vor Schluss, Durchbruch zum Kreis, anstatt das Ding reinzuhauen, nein, er macht einen Dreher um Wolf herum, überragend, dann noch ein Aufsetzer, also überragend, was er gespielt hat. Aber trotzdem, es war echt, es ist echt einfach ermüdend auch, weil, wie gesagt, es passiert halt immer wieder und es ist so unerklärlich, ich verstehe es wirklich nicht. Am Anfang habe ich mich tatsächlich gewundert, als Drucks für Kühn reingekommen ist, weil gefühlt Kühn der Einzige in der Offensive war, der im Spiel war. Der hatte auch die ersten beiden Tore gemacht. Danach muss man sagen, das war ein guter Wechsel. Also Drucks hat zunächst gut gespielt, zusammen auch mit Weber und Weinhold. Also das hat gut funktioniert. Kai Häfner muss man, glaube ich, auch langsamer ansprechen jetzt nach dem dritten Spiel. Ja. Bisher ein absoluter Totalausfall. Also sehr ungewöhnlich, also dass er gar nicht ins Turnier reinfindet. Das ist schon sehr, sehr bitter für ihn natürlich und auch für die Mannschaft. Und in Weinhold kannst du halt auch nicht 60 Minuten spielen lassen, weil er halt in der Abwehr auch absolut benötigt wird. Hoffen wir mal, dass er da in den nächsten Spielen irgendwie jetzt wieder langsam reinfindet. Aber ja, irgendwie, ich verstehe auch jetzt ein paar Minuten später auch immer noch nicht, wie dieses Spiel nur mit einem Tor verloren gehen konnte. Also man hat echt so viele Fehler gemacht, die eigentlich so offensichtlich zu beheben wären, auch während des Spiels. Aber ja, und halt konstant auch wieder, konstant das Thema. Frankreich hat nicht 60 Minuten Top-Handball gespielt, auch das muss man festhalten. Nur deswegen kam man dann nochmal ran, aber man nutzt es dann halt wieder nicht aus. Und es ist einfach schade. Also am Ende steht man jetzt mit zwei Niederlagen nach drei Spielen da. Bei der ersten Niederlage hat man überragend gespielt und hätte einen Punkt absolut verdient gehabt. Heute hat man über, ja, sagen wir mal, 20 Minuten wirklich katastrophal gespielt und eigentlich es nicht verdient gehabt. Und es wäre irgendwie typisch gewesen, wenn sie hier den Punkt geholt hätten. So ist es am Ende nicht. Jetzt, das nächste Spiel müsste gegen Norwegen sein, wenn ich es gerade richtig mitbekommen habe.
Puh. Ja, ist Norwegen.
Also, ja. Also, das wird dann auch, dann das letzte Spiel gegen Brasilien, vielleicht sogar um Platz 4. Eieiei. Das könnte auch, also, wie gesagt, die Brasilianer gefühlt sind auf jeden Fall besser als beim Drei-Nationen-Turnier oder zeigen es häufiger, dass sie besser spielen können. Boah, da graut es mir schon ein bisschen vor, wenn ich ehrlich bin. Also, das ist wieder ein ganz, ganz komisches Turnier. Ich weiß echt nicht, so vom Gefühl her, es ist wieder einiges Gutes dabei und dann verkackt man es dann wieder und macht sich alles kaputt. Das ist, Und Schiedsrichter, also ja, hier und da waren sicherlich Situationen, die man auch andersrum hätte pfeifen können, aber ich glaube, es lag nicht daran. Also wenn du nach 11 Minuten mit so vielen Toren hinten liegst, sollte man sich bitte nicht auf die Schiedsrichter draufhauen, auch aus Fansicht und auf Fanseite, was man schon so ein bisschen gelesen hat in sozialen Medien. Das hat man sich schon selber vorzuwerfen, dass man dieses Spiel nicht gewinnen konnte oder zumindest ein Remis holen konnte.
Auf jeden Fall, also da muss man sich wirklich an die eigene Nase fassen, weil die Leistung eigentlich nicht gut genug war. Aber man hat auch einfach gesehen, dass auch natürlich Frankreich ist angenockt. Also wir haben gesagt, wenn die schlechte Torhüter haben, dann kann man es machen. Gut, Girard hat 9 Paraden, Quote von 24%, das ist jetzt nicht überragend. Aber wenn ich mir die deutschen Torhüter angucke, 7 Paraden, Quote von 19%, ist dann auch nicht viel besser. Aber was mir einfach aufgefallen ist, die ganze Spiel über das einfach die Frischheit, also so wirklich die Beweglichkeit gefehlt haben. Also die waren nicht stehen auf den Beinen unterwegs, weil die Franzosen konnten immer wieder auf außen durchspielen. Gerade in der ersten Halbzeit haben die immer wieder von rechts angefangen und konnten dann immer wieder auf den links außen freispielen, wo ich mir immer gedacht habe, Leute, es ist so offensichtlich und sie haben es nicht hingekriegt, auch vorne haben sie sich dann auch dann so schwer getan, Lücken zu finden. Also da, vielleicht fehlt es ein bisschen an der Frische, ja, aber trotzdem, ich meine, die Franzosen sind mit sich auch nicht super die Frischsten und es sind auch nicht Sachen, die halt unmöglich sind. Wenn du Karabatsch auf 7 Meter drankommen lässt, dann haut dir das Ding um die Ohren, wenn du ihn nicht anfasst. Und da musst du, das weißt du als deutscher Handballspieler, als Fan, weißt du, Karabatsch auf 7 Meter frei werfen zu lassen, das kann nie funktionieren, weil er dir immer um die Ohren schmeißen wird, weil er das schon seit 15 Jahren ja jetzt schon fast macht. Also es ist sehr bitter jetzt für die deutsche Nationalmannschaft. Es muss jetzt der Sieg gegen Norwegen, weil ansonsten könnte wirklich das passieren, wovon alle nicht geträumt haben. Es könnte wirklich das Vorrunden auskommen. Und selbst wenn wir dann als Vierter weiterkommen würden, steht dann Dänemark da. Und das wird, glaube ich, auch keine einfache Aufgabe. Das sollte man möglichst tunlichst vermeiden. Tim, lass uns dann vom deutschen Spiel weggehen und dann uns mit dem nächsten Gegner beschäftigen, mit den Norwegern, die gewonnen haben gegen Argentinien 27-23. Aber richtig stark fand ich sie in dem ganzen Spiel eigentlich auch nicht. Wurfquote 56%. Also es scheint eigentlich doch möglich zu sein, auch da auch gegen Norwegen zu gewinnen.
Ja, muss man mal abwarten, weil also die Argentinier spielen bisher wirklich gut. Also das ist wirklich ein gutes Turnier, auch wenn sie jetzt bisher noch nichts Zählbares holen konnten. Aber auch heute haben sie in der ersten Halbzeit lange gut mitgehalten, nachdem sie überhaupt nicht ins Spiel gekommen sind. Also nach 8 Minuten stand es 4-1, nach 16 Minuten 8-3. Also da sah es schon echt so aus, als wäre Norwegen, da hat Norwegen wirklich sehr, sehr gut gespielt. Und dann kam auf einmal so ein Bruch mit den Argentiniern, die besser in der Abwehr waren, ein bisschen näher kommen. Und ja, die Norweger dann über 5 Minuten ohne Tor, 6-0 für Argentinien. Und auf einmal ist das Spiel ausgeglichen. Und genau, Sargosen bricht dann mit seinem vierten Tor nach fast 9 Minuten ohne Tor den Bann in der 26. Minute zum 10-9, 13-12 zur Pause. Also ein ähnliches Bild in der ersten Halbzeit wie auch in den ersten beiden Spielen, wo sie ja lange mithalten konnten. Und die Norweger waren dann auch ein bisschen unzufrieden mit den Schiedsrichtern. Auch hier das Thema Schiedsrichter, und haben sich so ein bisschen über die Zeitstrafen aufgeregt. Meiner Meinung nach ehrlich gesagt zu Unrecht, also da waren mehrfach die Hände auch im Gesicht oder in der Nähe des Gesichtes, von daher kann man das so auch absolut geben. Und danach war es ein sehr intensiv geführtes Spiel, also die beiden Mannschaften haben es sich da auch wirklich gut gegeben. Die Norweger konnten dann auf 4 Tore wegziehen und das in den letzten 10 Minuten auch soweit halten. Sicherlich vor allem so von der 16. bis zur 25. Minute nicht wirklich überragend. Dafür halt die erste Viertelstunde wirklich sehr, sehr gut. Und danach, das ist halt der Unterschied zum Beispiel zur deutschen Mannschaft, lassen sie sich nicht zu sehr aus der Ruhe bringen, beziehungsweise finden dann wieder in ihr Spiel, spielen es souverän runter und gewinnen am Ende mit 4 Toren. Und das ist in der Gruppenphase halt auch das Wichtigste. Also Hauptsache, man gewinnt das Spiel, holt die 2 Punkte, ist gut in der Gruppe platziert. Und alles Weitere sieht man dann in der K.O.-Phase. Und wie gesagt, also die Norweger, es ist noch nicht das Top-Level, was sie spielen können, definitiv, aber sie gewinnen halt die Spiele. Und darauf kommt es im Moment noch an. Man hat es, wie gesagt, bei der deutschen Mannschaft gesehen, du kannst halt gut spielen, aber wenn du am Ende die Punkte nicht holst, dann ist es halt am Endeffekt in der Endabrechnung auch egal. Von daher schauen wir mal, wie die Norweger dann im nächsten Spiel auftreten. Denn, also Frankreich-Deutschland, der Beginn sah ähnlich aus wie der von Norwegen gegen Argentinien. Hoffen wir einfach mal, dass sich das jetzt nicht wiederholt.
Ja, hoffen wir mal nicht. Also, wie gesagt, das ist keine einfache Aufgabe mit Sicherheit, auch gerade, weil ja auch Bjerkerud da ein bisschen geschont wurde, möchte ich es mal sagen. Hat ja fast gar nicht gespielt und sie haben es trotzdem irgendwie geschafft, obwohl auch sein Ersatzmann Christian Severas nicht so viele Bälle gehalten hat, nur 6 Bälle gehalten, 25% Quote. Das ist vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass dann Bergerud nochmal richtig heiß sein wird, zumal er ja auch viele der Spieler ja kennt aus Zeiten, aus den Bundesligaspielen. Deswegen bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf. Man möchte bei den Argentinien auch den Torhüter hervorheben, weil wir hatten sie ja ein bisschen gescholten dafür, dass sie keine Torhüterleistung hatten. In dem Spiel aber richtig gut. Lionel Maciel mit 15 Paraden, 41% Quote, ein starkes Spiel gehabt. Leider hat es einfach nicht gereicht, da dann Vorleute das leider nicht umsetzen konnten. Auch 17 Turnover sind einfach zu viel, um gegen Norwegen zu bestehen. Schauen wir mal, was für die Argentinien jetzt auch in den letzten 2 Spielen dort möglich ist. Und dann lasst uns zum letzten Spiel der Gruppe A kommen. Und zwar Spanien gegen Brasilien am Ende 32-25. Aber Tim, das war gar nicht so ein deutliches Spiel. Das ist eigentlich am Ende erst so richtig deutlich geworden. Denn Brasilien hat es den Spaniern lange, lange richtig schwer gemacht.
Genau, anders als ihre südamerikanischen Kollegen aus Argentinien sind die Brasilianer sehr gut ins Spiel gekommen, haben früh auch einige spanische Fehler forcieren können, lagen dann auch nach 8 Minuten 7-3 vorne, also es war wirklich ein Top-Start. Dann gab es die erste Auszeit, danach konnte sich Spanien so ein bisschen wieder rankämpfen auf 2 Tore und scheiterte dann aber mit Anter Carriol, der eine Doppelparade aufweisen konnte in der 15. Minute. Also das war wirklich sehr, sehr stark generell. Trotzdem, die Spanier blieben dann dran, drehten die Partie kurz vor der Pause zum 18-16. Und von da an gaben sie die zum einen nicht mehr ab und Also es war schon, die zweite Halbzeit war schon auch souverän, das muss man schon sagen. Also der Abstand pendelte sich dann immer so bei 2 bis 4 Toren ein. Und Perez de Vargas kam dann auch besser ins Spiel, hatte ein paar Paraden. Die 5-1 mit Dusche Bay auf der Spitze war auch sehr interessant, sehr offensiv zu Beginn der zweiten Halbzeit. Und ja, wie gesagt, so nach 53 Minuten lagen sie dann immer noch mit 3 Toren vorne. Danach ja, musste dann Brasilien halt auch ein bisschen was riskieren, dass die Spanier dann noch so wegziehen. Sieht natürlich jetzt deutlich aus, aber ja, wie du auch gesagt hast, es war ein enges Spiel, lange eng, aber am Ende finde ich doch ein sehr souveräner Auftritt der Spanier. Und auch hier, wie gesagt, am Ende gewinnen sie das Ding, sammeln sich weiter Selbstbewusstsein. Nicht, dass sie das noch groß benötigen würden, aber ja, also das ist schon auch beeindruckend, wie sie das Spiel für Spiel so abspulen können. Und auch hier, wie gesagt, sie sind nicht gut reingekommen und trotzdem gewinnen sie das Ding am Ende so deutlich und souverän. Da kann man ja tatsächlich
auf nur jeden Fall, vorziehen. Da kann man dann wirklich nur den Hut vorziehen. Ich hatte erst gesagt, okay, das wird wieder so ein enges Ding, wie das raus, wie es auch bis in anderen Spielen mal gewesen ist bei den Spaniern, aber da hinten raus haben das wirklich sehr, sehr gut gemacht, wobei man dann sagen muss, die Brasilianer haben ihnen ein bisschen schon mitgeholfen, ein bisschen um den wirklich guten Lohn gebracht. Müssen jetzt mal gucken bei den Spaniern, Viran Moros, der Abwehrrecke ist ja raus, kam ja nicht mehr zurück, nachdem er sich verletzt hatte, ist wohl eine Oberschenkelverletzung. Die genaue Diagnose steht dort noch aus, wäre natürlich ein bitterer Verlust, sollte er dem Team fehlen, aber merkt es auch, sie sind trotzdem, sie haben so viel Qualität und ich meine, wenn du dann einen Jorge Maqueda reinbringen kannst, das ist auch jetzt nicht so verkehrt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ja, sie stehen in der Gruppe, ja, kann man mal machen, genau. Sie stehen damit dann Platz 2 in der Gruppe, dann ja, kurz hinter Frankreich, also da gibt es mit Sicherheit noch einen heißen Kampf um Platz 1. Und ja, dann lass uns zu Gruppe B kommen, Tim, und uns da mit dem ersten Spiel des Tages beschäftigen, in der frühen deutschen Nacht, Dänemark gegen Bahrain. Da diesmal ein klares Ergebnis, 31-21, also da konnten die Bahrainer, der wirklich bisher sehr überzeugt haben, dann nicht mit den starken Dänen mithalten.
Genau, also das war von Beginn an wirklich dänische Festspiele mal wieder, wie schon so häufig in dem Turnier. Und das Einzige, was natürlich jetzt kritisch ist auf dänischer Seite, ist, dass Lasse Andersson sich verletzt hat. Er ist umgeknickt, wurde dann auch dick bandagiert, der Fuß. Ich bin sehr gespannt, oder ich weiß jetzt noch nicht, ob es was Langfristiges ist, aber es sah jetzt schon nicht so nach einer leichten Verletzung aus. Also mal schauen, ob er da überhaupt jetzt noch in dem Turnier eingesetzt werden kann. Ansonsten, wie gesagt, also es war von vorne bis hinten souveräner Auftritt. Man hat zwischenzeitlich mit 12 Toren geführt. Möller kam auch gut in die Partie. Landin konnte eigentlich komplett geschont werden. Auch das ist für ihn da sicherlich nicht schlecht. Bei Bahrain kam tatsächlich nicht viel. Vielleicht ist das jetzt auch so ein bisschen das Tribut zollen zu den knappen Spielen bisher, dass da vielleicht so ein bisschen die Luft auch ausging, auch im Kopf, vor allem mental, dass da einfach die Ideen einfach gefehlt haben, vor allem in der zweiten Halbzeit, wo die Ideen dann immer weiter wegziehen konnten. Und ansonsten noch die Turnovers ein Thema, also nach 50 Minuten 6-12, das ist dann einfach zu viel, vor allem eben gegen Dänemark. Da musst du halt als Außenseiter schon einen perfekten Tag erwischen. Am Ende sind es 13 gewesen bei Bahrain und nur 7 bei Dänemark. Von daher, das waren so die entscheidenden Faktoren. Kevin Möller am Ende 10 Paraden, 34%, sehr, sehr gut. Also dieses Duo ergänzt sich einfach auch perfekt, ähnlich wie bei den Spaniern, wo man eigentlich sicher sein kann, einer wird auf jeden Fall ganz bestimmt einen guten Tag haben und abliefern. Von daher, ja, ansonsten noch Johan Hansen auf rechts Außen hat mir gut gefallen. 6 von 6, auch hier, Lasse Svahn konnte geschont werden. Und ja, kann man sich nicht beschweren.
Nee, aus gar keinen Fall aus dänischer Sicht. Ein bisschen noch Kräfte schonen können, kann natürlich am Ende sehr wichtig werden. In so einem sehr, sehr kraftverzehrenden Turnier, wo viele Spiele innerhalb gemacht werden, also quasi im Zweitagesrhythmus spielen musst und da noch ein paar Könner dir sammeln kannst, kann das am Ende darüber einen Ausschlag geben, ob du ja dann im Finale dann noch was draufpacken kannst, wenn du zurückliest oder halt nicht. Lass uns dann zum zweiten asiatischen Team in der Gruppe kommen, Japan gegen Ägypten. Dort hat Ägypten 33-29 gewonnen, aber zumindest in der zweiten Halbzeit hat Japan doch gut mithalten können, sogar gewinnen können mit 18-15, während in der ersten Halbzeit Ägypten schon bewiesen hat, okay, wir sind hier das bessere Team.
Ja, auch hier, also wirklich ein sehr souveräner Auftritt von Ägypten. Also auch da die 4 Tore sind auch, glaube ich, noch ein Ticken zu wenig gewesen. Also 7 Minuten vor Schluss waren sie 6 Tore weg, haben ja noch so ein bisschen den Gang runtergeschalten. Also ja, Ägypten, wie gesagt, das war sehr, sehr gut. Ich glaube, was eine ganz lustige Situation zu Beginn war, dass Dago Sigurdsson sich ein bisschen zu sehr beschwert hat und schon nach 8 Minuten eine gelbe Karte gesehen hat beim Stand von 2-4. Da waren die deutschen Schiris gnadenlos, Robert Schulz und Tobias Tönnies, die bisher auch sehr gut pfeifen, muss man auch festhalten. Und ja, in der ersten Halbzeit konnte Japan noch so 25 Minuten da bleiben, dranbleiben, vor allem mit 3 Toren Rückstand, aber kurz vor der Pause waren dann ja, das japanische Tor 2-mal leer. Man verlor den Ball zu oft, auch hier das Turnover-Duell deutlich verloren und deswegen der deutliche Halbzeitstand auch. Und wie gesagt, ab da war es dann auch entschieden. Souverän von Ägypten. Es wird sehr interessant, dieses Duell um Platz 2 in der Gruppe mit Schweden. Ich denke, da haben sie, finde ich, doch durchaus realistische Chancen. Und ja, ansonsten herauszuheben bei Ägypten, Ahmed El Ammar, den man auch aus Flensburger Zeiten noch kennt, mit 8 Toren, der beste Torschütze. Also, ja, sehr guter Auftritt.
Mhm, auf jeden Fall. Und du hast gerade die Schweden schon erwähnt. Auf die kommen wir jetzt zum Abschluss unserer heutigen Ausgabe. Und ja, du hast erwähnt, man kann sich schlagen, denn sie haben nur denkbar knapp gegen Portugal gewonnen. 29-28 am Ende. Wieder ein knappes Ägypten, knapper Sieg für die Schweden, die sich so ein bisschen da, ja, durchwurschteln so ein bisschen, also keine klaren Siegefall, sondern wirklich 60 Minuten lang alles geben müssen. Aber trotzdem steht am Ende wieder der dritte Sieg da, also wieder ein Sieg da. Also von daher, es ist zwar kräftezehrend und nervenaufreibend, aber am Ende gewinnen die Schweden trotzdem, Tim.
Sie gewinnen am Ende trotzdem, aber sie machen es wieder unnötig spannend. Also sie liegen 6 Minuten Verschluss mit, oder 4 Minuten Verschluss sogar, mit 4 Toren vorne, haben eine Parade von Palika, können eigentlich den Sack zumachen. Und werfen in den letzten 5 Minuten kein Tor mehr. Nur dadurch kann Portugal überhaupt noch rankommen und hat dann noch 20 Sekunden Zeit für einen Angriff. Das sollte eigentlich reichen. Sie haben es ja leider nicht gut ausgespielt aus ihrer Sicht und hatten dann halt nur noch die Chance per direktem Freiwurf am Ende. Und ja, der war auch so weit weg, also noch nicht mal irgendwie von 9 Metern. Ich glaube, es waren knapp 13. Also ja, dass das dann geblockt werden würde, war auch relativ vorhersehbar. Von daher durchaus verdient. Es war ein knappes Spiel, also es war eigentlich eben so über ja, so 54 Minuten, 52 Minuten ungefähr, immer so 2 Tore vor für die Schweden. Aber ja, eigentlich hätten sie es auch ein bisschen deutlicher gewinnen können, aufgrund eben ja, dieser kurzen Periode da vor den 5 Minuten ohne Gegentor. Aber deswegen, die Schweden noch nicht so richtig irgendwie im Turnier. Und trotzdem auch da wieder der Querverweis. Sie holen halt dann trotzdem einfach ihre Punkte. Und von daher, ja, ich glaube, Beispiel bei den Schweden, man nimmt das jetzt so erstmal so hin. Man hat 3 Siege eingesammelt. Das ist schon mal nicht so schlecht. Allein das Torverhältnis, also 89-85 und +4, das zeigt ja alles, zum Beispiel im Vergleich dazu die Dänen mit +32, okay, hatten jetzt auch ein bisschen andere Gegner, aber trotzdem, ja, ist es schon sehr interessant zu beobachten und von daher mal schauen. Für die Schweden geht es jetzt im nächsten Spiel eben gegen Ägypten. Wenn sie das gewinnen, bekommen sie das Duell um den Gruppensieg gegen Dänemark am letzten Spieltag. Wenn sie es verlieren, müssen sie wahrscheinlich als Dritter gegen den Zweiten aus der Deutschlandgruppe spielen. Und das ist, glaube ich, etwas, was sie vermeiden wollen.
Ich glaube, das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber wie gesagt, es wird dann am Freitag wahrscheinlich so ein bisschen diese Vorentscheidung fallen, gegen wen sie dann spielen. Sehr, sehr gespannt am Ende drauf, ob es dann eh nicht so ein enges Spiel wird und dann am Ende trotzdem wieder gewinnen werden oder halt eben nicht. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe. Wir hoffen, euch hat es euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne natürlich eine Rezension anlassen. Dann ein bisschen natürlich 5 Sterne bei iTunes. Gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten und ansonsten dürft ihr uns natürlich auch gerne weiterhin folgen auf Twitter unter dem Handle ZipMars56 findet ihr mich. Beim Tim ist es Tim_Detdetmann23. Ja, die wichtigsten Handballnachrichten gibt es dort auf jeden Fall zu finden und auch ansonsten über Olympia gibt es ja viele, viele Sportarten, die ihr dann natürlich auch bei uns folgen könnt, aber auch gerne natürlich bei den Kollegen von meinsportpodcast.de gibt es dort viele tolle Podcasts, die wir euch nur wärmstens empfehlen können und dann gibt es uns am Freitag wieder und dann schauen wir mal, was die Deutschen gegen Norwegen machen und gucken mal, ob sie mal ein enges Spiel für sich entscheiden können. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und dann hören wir uns am Freitag wieder hier bei Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Anwurf. Der Handballtalk. Auf meinsportpodcast.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.